Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken begeben sich ohne zu zögern in die Höhle des verlorenen Talismans. Als Verstärkung nehmen sie 6 vorgefertigte Charaktere mit ausgefeilten Hintergrundgeschichten mit, die ihnen dabei helfen, AD&D-1-Kobolde und einen veritablen Eisdrachen zu verprügeln. Dass dabei liebliche Chiptune-Melodien säuseln und das Cover aus der Ich-Perspektive gezeichnet ist, lässt in ihnen wohlige Erinnerungen an Eye of the Beholder und andere Dungeon-Crawler wach werden.
Willkommen zu dieser besonderen Gruftschreckenfolge, in der wir uns in die Höhle des verlorenen Talismans wagen. Wir sprechen heute über ein ungewöhnliches Produkt der jüngeren OSR-Szene, nämlich über eine Kombination aus Text und Musik. Wir haben uns für die heutige Folge das Dungeon Synth Konzeptalbum Kobold The Cave of the Lost Talisman und das beigelegte erste Modul der Black Priest Trilogie, also ein im OSR-Look daherkommendes Abenteuer, vorgenommen. Das Ganze stammt aus der Feder des MusikerInnen-Kollektivs Heimat der Katastrophe und zumindest die Musik könnt ihr euch in Anführungsstrichen kostenlos bei Spotify anhören oder auch bei Bandcamp, das werden wir natürlich verlinken. Und wir müssen noch darauf hinweisen, dass wir das Abenteuer besprechen, das der Vinyl-Ausgabe des Albums beiliegt, denn es gibt auch eine Kassettenausgabe, der ebenfalls ein kleines Abenteuerheft beiliegt, das besprechen wir allerdings nicht. Dann schauen wir doch mal, was wir von diesem Gesamtpaket aus Musik und regelfreiem oder regelagnostischem Abenteuer halten werden und den Einstieg übernimmt der Oldschool-Papst persönlich.
Ja, das schon wieder. Ja, und ich hätte auch gestartet damit, dass es OSR inspiriert ist und es ist nicht genauer spezifiziert als spielbar mit D&D-ähnlichen Regelsystemen. Das kennen wir ja, das kriegen wir hin, alles gut. Es handelt sich bei dem Abenteuer um die Erweiterung der Geschichte, die 2017 auf dem ersten Kobold-Tape erzählt wurde. Okay, ja, ich habe mir die Abteilung Before You Start und sowas angeguckt und die Charaktere befinden sich in der Stadt Leitzia, wo sie auf einen Infoanschlag stoßen und darauf steht, dass dem Händler Gando Thurfoot ein wertvoller Talisman abhanden gekommen ist. Und so beginnt alles. Das Abenteuer hat Abschnitte und zusätzlich hat es Boxen. Diese Boxen sind allerdings nicht in Boxen. Da steht drüber Box 1, Box 2, Box 3. Ich weiß nicht, ob da die Layouter geschlafen haben oder was da los ist. Auf jeden Fall befasst sich Box 1 mit Leitzia und das ist einfach eine langweilige Stadt mittlerer Größe. Auf dem Markt können alle normalen Gegenstände problemlos gekauft werden. Und auf dem Marktplatz gibt es 1-6 Gerüchte aufzustappen, über die wir mehr Infos zu Gando bekommen, der scheinbar stinkreich ist und noch nicht lange in Leitzia lebt. Wunderschön ist, es gibt vorgefertigte Charaktere, und zwar deren 6. Wir haben Viktor Dunkelherz, ein menschlicher Männenkrieger. Kannst du ruhig drin lassen, ein männlicher Menschenkrieger mit einer langweiligen Hintergrundgeschichte. Wir haben Bloodwyn Stein geschaffen, einen männlichen Zwergenkämpfer mit einer langweiligen Hintergrundgeschichte. Aber dafür haben wir dann Sothen Muir, einen männlichen Menschen und Magier mit einer verdammt langweiligen Hintergrundgeschichte. Wir haben Garandia, eine weibliche elfische Kämpfer-Magierin mit einer verteufelt langweiligen Hintergrundgeschichte. Aber es bleiben noch 2 übrig. Wir haben Fir, den männlichen Menschendieb, der eine unglaublich langweilige Hintergrundgeschichte hat. Und Soroma Ishir, eine weibliche Menschenklerikerin und ihre Hintergrundgeschichte ist einfach langweilig. Ich hätte das Ganze zur Not auch in eine Tabelle von 5x5 cm pressen können, aber so haben wir eine nette Seite, wo wir ein bisschen Informationen über diese Charaktere kriegten. Tja, die Stadt ist nicht besonders ausgearbeitet, aber wir haben immerhin so einen Startpunkt für unser Abenteuer. Wir haben uns jetzt ein paar weitere dieser Informationsboxen, wo tatsächlich Box drüber steht. Ich komme da nicht drüber hinweg und keine Box zu finden ist angesehen. Und die Räume des Dungeons und da, wo die Räume des Dungeons mit Musik verbunden sind, werden wir da ein paar Takte dazu sagen. Mein Gott, habe ich lange an dem Satz gefeilt. Oh. Gut, ich glaube, Du bist mit Box 2 dran. Was war denn in Box 2 zu finden?
Box 2 bietet die Örtlichkeit des verkrüppelten Goblins, also eine Taverne, in der die Charaktere auf Hugo, einen örtlichen Trunkenbold, treffen können, der ihnen erzählt, dass er besondere Kräfte habe und mehr über den Händler Gando. Jetzt hast du ihn die ganze Zeit Gando genannt, jetzt muss ich ihn auch so nennen. Ich wollte ihn die ganze Zeit Gando nennen, aber jetzt ist es zu spät.
Ja, Gando ist eigentlich auch ein sehr guter Name, das muss ich zugeben.
Also, er gibt vor, dass er besondere Kräfte habe und mehr über den Händler Gando und dessen Vorhaben wisse, wenn die Charaktere ihm denn das ein oder andere Bier spendieren. Tatsächlich hat er wirklich einen sechsten Sinn, auch wenn er in seinem betrunkenen Zustand das komplette Gegenteil von Seriosität darstellt. Aber immerhin erhalten dann die Charaktere zumindest eine Idee, dass mit Gando etwas nicht stimmen könnte. Und dieser Charakter, also der betrunkene Alleswisser, ist natürlich ein Klischee hoch 10. Und man muss sich, glaube ich, gut überlegen, ob man diesen Charakter so darstellen möchte. Immerhin wird es bestimmt eine recht amüsante Begegnung. In der Taverne können die Charaktere aber auch auf Gandos Enkelin treffen, die Charaktere dann zu ihrem Opa führen können, welcher den Charakteren den eigentlichen Auftrag gibt, ein verloren gegangenes Familienerbstück aus einer Höhle zu bergen, und zwar den namensgebenden Talisman, der natürlich einfach nur das Symbol seiner Familie sei und von einem Dieb gestohlen wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Falls die Charaktere mit ihm den Preis verhandeln wollen, offenbart Gando dann gegebenenfalls noch, dass ja auch noch eine andere Abenteuerinnengruppe daran Interesse habe, das Medaillon zurückzuholen, und bietet den Charakteren eine nicht näher bestimmte Summe an Gold an, eben je nach Regelsystem und ob mit Goldmünzen als Erfahrungspunkten gespielt wird. Auch diese Begegnung ist ziemlich klischeebelastet. Der Auftraggeber, der natürlich etwas verschweigt und den Charakteren somit bewusst Dinge vorenthält, das ist nicht wirklich innovativ und drückt jeden Knopf auf der Klaviatur der Klischees. Was soll man dazu noch sagen?
Ich habe mir dann Box 3 angeguckt, weil was kann besser sein als Box 2? Es muss Box 3 drüber stehen, vermutlich. Und da hatte ich dann leichte Xoro-Vibes, aber Grüße erstmal an den Dorpcast und die Dorp-Truppe, die diesen wunderbaren BarbarInnen-Film gedreht haben. Ja, in Box 3 erfahren wir was über Gando Thurfoot und seine Geheimnisse, denn er will den Talisman nicht für sich, sondern für einen mysteriösen Kleriker, der sich der Heilige nennt. Sehr verdächtig. Außerdem besitzt er Informationen, wie man zu der Höhle gelangt, wo dieser Talisman sich jetzt vermutlich befindet. Und zwar müsst ihr bei der zerschmetterten Eiche querfeldein euch in den Wald schlagen, einem uralten Pfad folgen. Nach einer Meile in Richtung Osten befindet sich bei einem moosbewachsenen Steingesicht der Eingang. Das ist schön, das hat mir gefallen. Und im Wald gibt es 4 bis 6 jagende Kobolde, 3 bis 5 hungrige Wölfe, ein kleiner Gelbschimmel und 2 Akolyten des gleich vorgestellten Kultes. Ich hoffe, dass er in Box 4 vorgestellt wird, sonst habe ich ein Problem.
Nein, er wird in Box 4 vorgestellt, das ist kein Problem. Aber wir erfahren nicht allzu viel über diesen Kult, denn wir erfahren eigentlich nur über die Akolyten dieses Kultes, dass sie weiße Tuniken tragen und darunter Lederrüstung und ihre Haartracht bis auf einen leichten Mohawk-Schnitt komplett abrasieren. Neben ihrer Kleidung und ihren Frisuren erkennt man sie dann noch daran, dass sie in einer archaischen Sprache miteinander sprechen und das Symbol ihres Kultes auf beide Handrücken eingebrannt haben. Aber ansonsten gibt es da auch nicht viel über sie zu sagen, weil sie eben, oh, jetzt muss ich schon ein bisschen spoilern, unter dem Einfluss des Talismans stehen.
Ja.
Aber da werden wir noch drauf zurückkommen, denke ich mal. Gut, dann wagen wir uns doch mal in die Räume dieses Dungeons und vor allen Dingen an die Musik. Wer von uns soll beginnen, Moritz? Möchtest du, soll ich?
Ich starte, denn ich habe wieder bei der Einteilung der Räume, die ich selber gemacht habe, verloren und irgendwie mir selber 3 kürzere Streichhölzer in die Hand gegeben. Also, ich beginne aber auch thematisch, denn mein erster Raum, ihr hört die Airquotes, heißt am Rande der Dunkelheit. Und ja, das ist halt sehr klassisch. Hier ist ein dunkler Eingang, ein fast schon unirdisches Gefühl feuchter Kälte, das den SC einen Schauer den Rücken herunterfahren lässt. Ja, und schön ist, dass bei jedem Raum oder jedem Abschnitt so eine Art kleines Gedicht oder das könnte aussehen wie ein Liedtext davor steht. Allerdings, die Musik hat keine Texte, sondern sie ist rein keyboardig, sit-chippig, chiptunig, was mir sehr, sehr entgegenkommt. Ich liebe das. Ich habe ja klassisch früher sämtliche Rollenspiele auf dem C64 gespielt, wie wir alten Leute das so getan haben. Und daher ist das genau die Musik, die ich eigentlich in so einem Dungeon hören möchte. Aber ich habe meistens das Problem, dass ich mir das nicht allzu lang anhören kann. Aber ich mag das. Ich habe da mein Herz schon dran verloren. Und überraschenderweise ist Track 1 für Raum 1 zuständig. Und ja, hier wird schön Spannung aufgebaut. Das begann sehr schön. Teils hört sich das wie ein Herzschlag an, so der Herzschlag des Dungeons, der Mine. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, wir starten musikalisch ganz cool. Allerdings, glaube ich, hilft mir dieser Soundtrack mehr, wenn ich das Abenteuer vorbereite für mich persönlich, als wenn ich das dann der Gruppe vorspielen würde. Denn wir werden noch drauf kommen. Ich weiß nicht, ob das so schrecklich mit Höhepunkten und Knalleffekten gesegnet ist in den anderen Tracks. Also mir gefällt das sehr gut, um sich da reinzudenken, aber ich glaube, um es am Tisch vorzuspielen, rockt das nicht so gewaltig. Wie sieht und hört es sich bei deinen Räumen an und aus? Aus und an.
Also, jetzt hast du schon einen kleinen Teil des Fazits von mir vorweggenommen von der ganzen Abenteuerbesprechung. Das macht aber nichts. Mein erster Raum ist die Geheimtür, die direkt ein Nadelöhr im Abenteuer darstellt. Denn selbst im Text heißt es, dass die Charaktere diese Geheimtür früher oder später finden müssen, damit das Abenteuer weitergehen kann. Und das ist natürlich wirklich unschön. Gleichzeitig ist die Geheimtür auch nur von einer Seite aus zu öffnen. Das heißt, sobald man sie durchschritten hat, kommt man nicht mehr zurück und man muss einen anderen Ausgang suchen, über den wir auch noch sprechen werden. Soweit so schlecht, aber dafür ist der Song, den wir auf dem Album zur Geheimtür haben, ziemlich oldschoolig und wirklich cool. Der gefällt mir richtig gut, hat ein sehr eingängiges Thema und da kann ich mir doch direkt dann vorstellen, dass man eben die Wände abklopft und nach dieser Geheimtür sucht. Passt zu der Szene sehr gut, wobei die Szene halt nicht besonders gut ist.
Ja, ich habe mir jetzt als zweiten Raum angesehen eine uralte Höhle. Und ja, wir haben es hier mit einer alten Puzzolane-Mine zu tun. Das könnt ihr mal schön selber googeln, aber es ist eine Komponente für alten Zement, den beispielsweise die alten Römer benutzt haben. Das finde ich ganz cool. Das ist keine verdammte Goldmine oder so, sondern eine alte, aufgegebene Puzzolane-Mine. So gehört sich das. Ja, wir haben labyrinthische Gänge, nur im Gänsemarsch können diese Gänge passiert werden. Es geht immer tiefer in den Berg hinein, es wird immer kälter und feuchter, die Dunkelheit ist undurchdringlich. Ich brauche jetzt Fackeln oder magische Lichtquellen oder Infravisionssicht. Aber ein Pluspunkt für die Atmosphäre, das haut hin. Und hier passt auch der Track ganz gut, denn der hört sich an nach Schritten. Es gibt immer so Geräusche im Hintergrund, die so ein bisschen ja, außerhalb meiner Wahrnehmung sich befinden. Es gibt eine Steigerung und am Schluss einen Abfallen der Spannung. Das ist ganz gut gemacht. Das passt. Das geht. Das gefällt mir.
Ich habe als nächstes einen Raum ausgesucht, in dem die SpielerInnen auf die halbverwesten Leichen der AbenteurerInnen-Gruppe treffen können, die Gendo zuvor beauftragt hat, die allerdings auch schon ausgeraubt wurden. Und immerhin können die Charaktere jetzt in diesem ereignislosen Raum unter Umständen erfahren, dass Gendo ihnen nicht die ganze Wahrheit erzählt hat, weil er ihnen gegenüber behauptet hat, sie seien die Ersten, denen er den Auftrag angeboten habe.
Vielleicht sind die anderen nur schneller durch den Wald geeilt. Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht. Aber auch hier gibt es wieder einen ziemlich eingängigen, mich an Eye of the Beholder 2 erinnernden Song, der mir richtig gut gefallen hat. Sehr passend, also hat mich voll und ganz überzeugt. Aber man muss halt dazu sagen, in dem Raum passiert an sich nicht viel. Aber der Song ist schön.
Sehr gut. Ja, dafür ist es bei mir jetzt andersrum. Bei mir passiert endlich in dem Raum was. Denn bei den ersten 7, 8, 9, 10, 12 Räumen ist nicht schrecklich viel los. Aber ich habe jetzt einer, der heißt Die Begegnung. Und das ist ein erster größerer Raum, er ist rund von kruden Steinsäulen gestützt. Und bevor die Gruppe dorthin kommt, wird sie schon im Gang von männlichen Kobolden, wichtig, die nur die männlichen Kobolden überfallen. Werden sie überfallen? Das ist ganz cool, strategisch, weil dadurch doppelt so viele dieser kleinen Kobolde angreifen können wie Charaktere. Das finde ich ganz cool. Und nach diesem Raum sind dann die Gänge tatsächlich breiter. Es gibt große und hohe Räume. Die Türen sind allesamt aus Holz. Sie sind alt, aber stabil. Überall hängen Fackeln. Die meisten brennen, aber nur noch so ganz glimmig, sachte, leicht, sanft. Ja, und jetzt kommen zahlreiche Räume mit Kobolden und sonst weniger Besonderheiten. Der Track heißt Überfall. Ich dachte, jetzt geht's unfassbar los. Aber ja, der ist nett, dudelt so vor sich hin. Also so möchte ich doch mal überfallen werden. Da kann man ein bisschen Zeit mitbringen. Das ist ein wirklich schöner Track, den ich mir super gerne angehört habe. Aber Überfall geht dynamischer. Immerhin gibt es eine Box, und zwar Box 5, wo der komplette Koboldstamm beschrieben wird, sodass ich dann einen Überblick habe, wer sich wann wo wie befindet, wie sie sich verhalten, wenn die Gruppe sich im Dungeon bewegt. Das ist schon okay, das ist gut gelöst. Aber meine Räume sind sowohl von der Dungeon-Struktur, wie sie zu erreichen sind, als auch vom Inhalt nur so halb spannend. Ich hoffe, dein Raum glänzt jetzt mit Action.
Ja, ich habe auf jeden Fall einen Raum mit Action. Ob er überzeugen kann, darüber müssen wir noch diskutieren. Aber die Charaktere können in den Tempel des Bösen vordringen und erleben hier das klischeehafteste Ritual in Form einer dunklen Messe mit dem bösen Priester in der Mitte, seiner KultistInnen, die dann vor sich hinsingen. Und wenn die Charaktere das Ritual übrigens zu lange beobachten, dann kann es sein, dass sie hypnotisiert werden. Und das finde ich zumindest als Idee ganz nett. Ein bisschen anti-oldschoolig ist dann, dass die Anzahl der KultistInnen immer größer sein soll als die Anzahl der AbenteuerInnen, sodass die Gruppe nicht auf die Idee kommen soll, die KultistInnen direkt anzugreifen. Und hier hätte ich mir einfach eine konkrete Zahl an Mitgliedern dieses Kultes gewünscht. Interessanterweise sieht das Abenteuer dann hier aber verschiedene Optionen für die Charaktere vor, wobei es nur zum Teil wirklich Optionen sind, denn die Charaktere können einfach nur abwarten, dann werden sie früher oder später von den KultistInnen entdeckt. Wenn sie sich verstecken, nähern sich die KultistInnen und sie werden gegebenenfalls entdeckt. Wenn sie sich allerdings gut verstecken und nicht entdeckt werden, könnten sie die KultistInnen überraschen und diese angreifen. Falls sie mit den Mitgliedern dieses Kultes reden wollen, greifen diese sie direkt an. Also, es werden zwar viele Optionen aufgezählt, aber wirklich eine, die davon überzeugen kann, gibt es bisher noch nicht. Falls sie auf die Idee kommen sollten, den Priester zu attackieren, dann soll die Spielleitung darauf achten, dass dies nur bei einem wirklich tollen Plan der SpielerInnen gelingen soll und das ist natürlich irgendwie Meisterwillkür und ein Widerspruch zu der Freiheit von OSR-Abenteuern. Denn wenn sie sich zum Angriff entscheiden, könnten sie ja theoretisch in einem Oldschool-Abenteuer auch einfach durch pures Würfelglück gewinnen und das wäre ja auch irgendwie cool. Eine weitere Option ist es dann, dass die Charaktere sich nicht für das Ritual interessieren könnten und die Tunnel weiter erforschen. Und der Königsweg wird in diesem Kapitel allerdings erst ein bisschen später erläutert, denn natürlich muss man den Talisman des Priesters stehlen, um ihn und seine Kultistin von dem Einfluss des Anhängers befreien zu können. Wofür die Ex-Kultistin dann natürlich ziemlich dankbar sind und sich sogar den Charakteren anschließen können. Das ist natürlich eine grundsolide Lösung des Ganzen und diese Szene kann man dann noch mit dem Track Facing the Black Priest untermalen, der ein bisschen nach Pokémon-Kampfmusik auf dem Gameboy klingt, aber trotzdem sehr cool daherkommt. Und falls die Charaktere übrigens von den KultistInnen entdeckt werden und von ihnen gejagt werden sollten, gibt es noch einen ziemlich coolen Verfolgungssoundtrack dazu. Also halt so ein wirklich treibender Song, der dann auch passt zu so einer Verfolgungsjagd. Und bei dieser Verfolgungsjagd im Tempel könnte es auch passieren, dass sich der weiße Drache, der auch im Tempel schlummert, mit in den Kampf einschaltet. Und leider findet sich dann auch hier der Hinweis, dass die Spielleitung die Charaktere dann in Anführungsstrichen retten soll, indem der Drache dann die KultistInnen angreift. Und auch das passt dann zum restlichen Eindruck des Abenteuers, was die AutorInnen hier für eine Idee einer Spielleitung bzw. einer Geschichte in so einem Abenteuer haben.
Ja, prima. Jetzt hast du von unseren 27 ZuhörerInnen die 20 Pokémon-Fans beleidigt. Immer weiter so, bitte.
Nein, ich meinte das vollkommen positiv. Es klingt halt einfach ein bisschen nach Kampfmusik bei Pokémon. Ich habe Pokémon sehr gerne auf dem Gameboy gespielt.
Okay, ich habe mir Box 7 angeguckt. Die ist nicht in der Box, sondern da steht Box 7 drüber. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Die befasst sich mit dem verfluchten Talisman und diesen Talisman, der ist verflucht. Also den solltet ihr echt nur mit eurer 10-Fuß-Stange berühren und dann in 3 Bildzeitungen einwickeln und in den Rucksack tun. Denn alleine ihn zu berühren kann dazu führen, dass er den Geist übernimmt und einen dazu zwingt, ihn sich umzulegen. Und wenn das passiert, dann greifen Charaktere sofort ihre BegleiterInnen an und können nur mit Gewalt aufgehalten werden. Mit Glück kann man sie K.O. hauen, ansonsten müsste man sie töten. Es ist alles ein bisschen schwierig mit diesem Talisman. Also, der ist nicht gerade gut, aber es besteht die Option, wirklich ihn vorsichtig zu nehmen, ohne ihn irgendwie anzufassen. Ihn gut entfernt von Körperteilen, die ihn sich um den Hals hängen könnten, aufzubewahren. Ja, der vorletzte Raum ist dann der Altar. Altarräume. Da passiert immer viel. Also ich habe schon Altarräume geschrieben, in denen riesige Feuerwerke des Rollenspiels abgebrannt wurden. Hier gibt es einen Steinaltar in diesem Raum. Irgendwo auf dem Boden liegt ein Zettel mit der Kombination des Saves, die faszinierenderweise 666 ist. Es gibt eine Spalte in der Wand, aus der Schwefelgeruch austritt. Punkt. Altarraum fertig. Ja, das war der Altarraum.
Ja. Gut, hast du noch Räume? Ich habe noch 3 Stück am Start, über die ich sprechen
kann. Ich bin sowas von durch mit meinem Altarraum. Wie gesagt, ich hatte die guten alle dir gegeben. Ich war irgendwie selber auf dem Klo, als ich die zugeteilt habe. Ich weiß auch nicht. Ja, dann erzähl mal. Moment, ich kann vielleicht noch, Entschuldigung, ich habe noch vergessen. Natürlich, der Talisman hat seinen eigenen Track und der ist schön, der passt. Der könnte noch ein bisschen böser und zerstörerischer sein, aber der ist durchaus okay. Den könnte ich am Tisch auch meiner Gruppe vorspielen, um zu zeigen, hier, das ist der Talisman. Vielleicht bevor sie auf die Idee kommen. Ich hänge ihn mir um, er sieht so schick aus und glitzert so schön. Ja gut, dann deine drei Räume, bitte. Ich entspanne mich ein wenig.
Ja, jetzt gibt es auch einen kleineren Monolog von meiner Seite. Also es gibt im Tempel das Sanctuary einen Raum, in dem die Charaktere rasten können, da der Kult den Raum dieses Heiligtums eben nicht betreten kann. Der Song auf dem Album ist entsprechend ruhiger und dezenter. Das ist ganz nett und als Rastraum ganz okay gestaltet. Und was gehört noch in so jeden klischeehaften Dungeon? Natürlich ein Drache. Hier gibt es einen weißen Drachen, der auf seinem Hort rastet und immerhin wird hier die Tödlichkeit, der sich die Charaktere nähern, mithilfe der drastisch sinkenden Temperatur schon einmal deutlich an die SpielerInnen vermittelt. Der Raum ist in den Beschreibungen mit seiner Kälte und seinem Glanz durch die Edelsteine schön beschrieben, aber hier steht auch, dass der Drache natürlich unbesiegbar sei für eine Gruppe der ersten Stufe. Auch hier muss man wieder sagen, wenn die Charaktere eine gute Idee haben oder die SpielerInnen eine gute Idee haben, sollte man sie auch dafür belohnen und ihnen die Chance geben, einen übermächtigen Gegner zu überwinden oder ihm zumindest sein Gold, also die Erfahrungspunkte, stehlen zu dürfen. Immerhin gibt es hier einen coolen Track zum Drachen, der sich zu Beginn schön steigert und dann doch recht treibend daherkommt. Der gefällt mir ziemlich gut und passt auch mit seinen klirrenden Geräuschen ein bisschen zu diesem Setting dieses Eisdrachens. Dann gibt es noch Beschreibungen für den Raum des Schwarzen Priesters, wo es dann auch ein bisschen Loot zu sammeln gibt, also ein paar +1-Waffen. Und dann noch das Problem des Eingesperrtseins, das eigentlich gar kein Problem ist, weil die Charaktere den Weg aus dem Dungeon ziemlich einfach finden werden. Aber das war den Machern zumindest einen weiteren Song wert. Ich weiß nicht, ob da der Song zuerst da war und dann die Idee oder umgekehrt. Der ist okay, aber jetzt nicht vollends überzeugend.
Du meinst den letzten Track Survivors oder den No Way Out?
No Way Out, das ist er.
Ah, weil der Survivors könnte ein bisschen fröhlicher klingen, finde ich. Das ist der letzte Track.
Das stimmt.
Der geht genauso dudelig weiter, hört sich gut an. Aber wenn die Gruppe dieses unfassbar brutale Abenteuer überlebt hat, finde ich es ein wenig mehr Heiterkeit angebracht. Entschuldige, da musste ich kurz reingrätschen.
Ja, gerne, kein Problem. Ich habe nur noch einen Raum, und zwar Raum 23, beziehungsweise das Ende dieses Abenteuers. Und das ist leider etwas unspektakulär, denn die Charaktere entkommen einfach aus dem Dungeon und bringen dann den Anhänger wieder zu Gando zurück und erhalten ihre Belohnung. Vielleicht vermuten sie, dass etwas mit dem Talisman nicht stimmt und werden Gando vielleicht konfrontieren, der dann dafür sorgt, dass die Charaktere aus der Stadt gejagt werden. Falls sie den schwarzen Priester vom Einfluss des Talismans befreit haben, wird er sich wünschen, dass der Talisman als Objekt des Bösen zerstört wird. Aber dann endet das Abenteuer und es ist einfach vorbei.
Das ist die Vorbereitung für das nächste Abenteuer, wenn Gando mit diesem Talisman und dem bösen Kleriker irgendwelche noch böseren Sachen macht. Dun, dun, dun.
Ja gut, dann lass uns doch mal über das Layout, die Karten und die Bilder sprechen.
Ja.
Möchtest du loslegen? Soll ich anfangen?
Nee, ich glaube, ich habe mich zuerst hingeschrieben, dann mache ich das auch einfach. Ich kann mal zum Layout was anderes sagen, das ist nicht klassisch zweispaltig. Denn es ist abwechselnd ein-, zwei- und dreispaltig. Also das ist sehr schön und es ist mal völlig anders. Die Karte des Dungeons gefällt mir sehr gut. Die ist isometrisch. Die ist aber komplett aus der Hand isometrisch. Die ist also ohne Vorlage. Das ist gut zu sehen, dass das einfach völlig freestylig ist. Außenrum befinden sich Momente und Augenblicke und Szenen aus dem Dungeon. Also Spaghetti Quester hat da sehr gute Arbeit geleistet. Granatenmäßig schöne Karte. Ein bisschen DCC-Gefühl kommt darüber. Wobei natürlich der Kovac da relativ unerreicht ist in diesem Bereich. Aber diese Karte ist klasse. Ich fürchte, es gehört erst gleich in das Fazit, dass diese Karte ein unfassbar schlechtes Design aufweist. Aber das sage ich gleich erst. Da könnt ihr euch noch ein bisschen kurz zurücklehnen. Die Illustration von Fatal Diarrhea, ich sage es nur sehr ungerne. Die Illustrationen sind sehr klassisch, sehr oldschoolig und teilweise nicht schön. Aber ich mag diese klassischen AD&D-1-Kobolde. Die gefallen mir einfach schon seit Mitte der 80er sehr gut. Und gerade der Kobold auf diesem titelbildigen Titelbild-Dingsi, der sieht genau aus wie der aus dem AD&D-1-Monster-Handbuch oder aus den Illustrationen, die in Pool of Radiance Computerspiel drin sind. Genau so sehen Kobolde aus und nicht anders. Das ist gut illustriert. Es gibt viele Illustrationen. Die Charaktere mit den großartigen Hintergrundgeschichten sind allesamt zumindest vom Porträt her illustriert. Das ist gut. Das gefällt mir. Dafür gibt's Daumen drauf.
Da kann ich mich auch nur anschließen. Ich finde die Illustrationen tatsächlich fast alle richtig stark. Sehr oldschoolig, schwarz und weiß mit fetten Linien. Die sehen alle ziemlich gut aus und bieten einen nostalgischen optischen Eindruck des Abenteuers, wie ich finde. Die Cover-Illustration gefällt mir richtig gut, weil sie aus der Perspektive eines Abenteurers gezeichnet ist, der gerade im Dungeon-Crawler-Stil mit Fackel und Schwert in der Hand den Dungeon erforscht und eben auf diesen Kobold mit zusammengenageltem Bretterschild trifft. Und das ist schon ziemlich cool. Das hat mich direkt zurückversetzt in alte Dungeon-Crawler-Zeiten auf dem DOS-PC. Von daher hatte mich das total abgeholt. Die Karte, die du ja schon erwähnt hast, hat wirklich nette Illustrationen, sieht isometrisch super aus. Ich weiß allerdings nicht, ob es immer so praktisch ist, sie am Spieltisch einzusetzen, aber sie ist schick, kann man nicht mehr zu sagen.
Dann darfst du beim Fazit durchstarten und ich darf danach dann was über das schlechte Design der Karte sagen. Sehr schön.
Das
Wenn du das
du
nicht schon
sagen.
Aus Versehen erledigt hast.
Nee, das wollte ich nicht tangieren.
Gut, dann bitte, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
Okay, also das Abenteuer lässt kaum ein Klischee aus und kommt eher so wie eine Hommage an die alten Abenteuer daher. Es sieht zwar aus wie ein OSR-Abenteuer, aber es ist dann doch zum Teil recht gängelnd oder darauf bedacht, dass die Geschichte oder das Feeling der Geschichte passt und wenig daran interessiert, dass die Geschichte durch die Interaktion der Spielenden mit der Umwelt entsteht. Der Soundtrack ist allerdings ein wirklicher Kracher und versetzt mich direkt zurück in meine Jugend und die Dungeon Crawler auf meinem DOS-PC und überzeugt mich auf ganzer Linie. Den höre ich mir sehr, sehr gerne an. Auch wenn es so ist wie bei dir, ich kann ihn jetzt nicht stundenlang durchhören, aber den einen oder anderen Track, gerade den zweiten, Walking Through the Darkness, finde ich fantastisch. Ich glaube, man muss das Abenteuer auch nicht als eigenständiges Abenteuer verstehen, sondern eher als ein Beiheft zu der Platte, dass man während man die Songs hört durchblättert und sich dabei an die alten Zeiten und die ersten Abenteuer mit seiner ersten Spielrunde erinnert, dann funktioniert das Abenteuer gut. Ansonsten ist es ja doch sehr klischeehaft, was ja auch nicht immer was Schlechtes sein muss, was mich aber jetzt leider in dem Fall nicht so sehr abholt. Aber zum Soundtrack passt es natürlich super und von daher muss man es vielleicht eher so als Konzept Kunst verstehen, die dann zu diesem Soundtrack ebenfalls dazu entwickelt wurde, weil ich vermute mal, dass die Musik zuerst da war und dann die Idee kam, wir machen noch ein Abenteuer dazu.
Ja, dann bin ich wohl dran, oder? Ich finde das einen grauenhaften Blender und das Abenteuer stinkt fürchterlich und ich möchte das so nicht. Ich beginne mit der Karte, die einfach nur im Prinzip einen Weg lässt. Es gibt nichts anderes zu tun, außer geradeaus zu gehen. Und das Geradeausgehen zu Beginn, bevor man zu diesem rundlich größeren Raum mit den vier Säulen kommt, ist noch zusätzlich so ein verdammtes Labyrinth mit engen Gängen, was ohnehin unfassbar schlecht zu spielen ist und langweilig mit 1000, wie heißen Dead Ends doch gleich, mit 1000, sag schnell,
Sackgassen.
Mit einer Bazilliarde Sackgassen. Und das ist fürchterlich und das macht keinen Spaß und die Stadt ist langweilig, die Hintergrundgeschichten sind langweilig, der Auftraggeber ist nervig und es ist alles so fürchterlich und es tut weh und es gibt einen Drachen, der da irgendwo mittendrin sitzt. Es ist alles furchtbar gewesen. Ja, und dann habe ich halt die wirklich ausgezeichnete Musik, die aber, wenn man ehrlich ist, auch fast gar nicht dazu passt. In 2-3 Tracks haben sie so ein paar Zufallstreffer. Die Illustrationen sind schön oldschoolig. Das Ganze sieht klasse aus. Das wirkt wunderbar spielbar. Und ich möchte da ganz ehrlich keine Gruppe reinschicken. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe bisher aus jedem Scheiß irgendwas finden können, wo ich dachte, okay, come on, das könnte Spaß machen. Aber das finde ich hier nicht. Das war so fürchterlich. Das hat so wehgetan beim Lesen und ich möchte das nicht, bitte. Es ist so schlimm. Also du hast bisher mich sehr, sehr oft unfassbar positiv mit diesem neueren Kram der OSR erwischt. Ich habe tolle Dinge kennengelernt in den letzten 45 Folgen und hier, das ist nicht so gut. Es ist insgesamt, es sieht wirklich klasse aus, auch dass jeder Raum noch sein eigenes Eingangsgedicht hat, wo man denkt, oh, das könnten jetzt die Lyrics sein. Es hat eine schöne Atmosphäre. Come on, das will ich ihm geben, aber das kriege ich auch in einem R.A. Salvatore-Roman auf den ersten 3 Seiten. Die wunderschöne Atmosphäre, dafür brauche ich hier die Platte nicht. Ja, da hast du mich ja in was reingeritten, mein Guter.
Ja, man muss einfach mal über den Tellerrand blicken, darum geht es ja auch ein bisschen.
Ja, siehst du, das werde ich jetzt nie wieder tun. Nie mehr.
Keine Sorge, ich werde dich noch diverse Male dazu zwingen. Nein, ich wusste ja auch nicht, wie das Abenteuer dazu ist. Mir war ja vorher nur das Album bekannt. Und Ich muss aber sagen, ich teile das auch wieso. Ich glaube, für den Spieltisch ist das nicht geeignet. Aber ich glaube, wie man dieses Abenteuer lesen muss, es versucht quasi einem das nostalgische Gefühl von alten Abenteuern zu geben, ohne die zu spielen oder ohne dieses Abenteuer spielen zu wollen. Und damit funktioniert es zumindest einigermaßen.
Aber das ist doch die doofe Art von Nostalgie. Wer will denn die haben? Ich nicht.
Anscheinend genug Leute, denn das Ding ist ausverkauft.
Ja, ich habe mir tatsächlich sogar die Kassettenfassung bei itch.io gekauft. Also selbst ohne echte Kassette. Ich habe mir die Tracks gekauft, bevor ich dann rausgefunden habe, dass es die bei Spotify ohnehin gibt. Aber ich hatte dafür das Kassettenabenteuer, was ich mir ausgedruckt habe und was das gleiche wie das große ist, nur in noch kürzer. Also da sind dann praktisch nur diese Eingangstexte. Und da habe ich eigentlich nicht viel bei verloren. Also viel toller ist das große von der Schallplatte dann auch nicht. Naja, gut, also das war mal interessant. Danke, das war schön, dass ich mal was anderes erleben durfte. Was richtig Nostalgisches.
Ja, was richtig Nostalgisches in Anführungsstrichen, eher was falsch Nostalgisches, die falsche Art der Nostalgie. Aber wir müssen für unsere nächste Filmerfolge auf jeden Fall irgendwas finden, was uns mal überzeugt, denn bisher haben wir ja zwei Dinge ausgewählt. Wenn wir an den Film denken, und dieses Abenteuer. Wobei ich muss nochmal deutlich sagen, es lohnt sich definitiv, sich das Album anzuhören. Das ist wirklich fantastisch und toll. Also nicht jetzt hier von unseren Meckern über dieses Abenteuer zu sehr beeinflussen lassen, sondern wirklich mal reinhören und sich die Tracks in Ruhe durchhören und ein bisschen in positiver und guter Nostalgie schwelgen, wenn man dann an alte Computerspiele denkt. Dafür ist es auf jeden Fall ganz toll geeignet. Und wenn man dann das Abenteuer noch dazu hat und ein bisschen sich die Illustrationen angucken kann und durchblättern kann, ist das Ganze auf jeden Fall okay und nett. Nur spielen würde ich es wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe auch diesem Kollektiv meine $5 oder was das gekostet hat, absolut gegönnt. Da steckt viel Arbeit dahinter. Aber ja, ich fürchte, du hast recht. Und dieses Abenteuer ist lediglich so eine Art Beifang, wo sie gedacht haben, na komm, das war noch im Netz dabei. Dann formulieren wir gerade noch drei Sätze dazu aus. Mach noch echte Boxen ins Layout. Das macht mich immer noch ein bisschen sprachlos. Wobei es eigentlich ganz cool ist. Also stabiler kann man meine Erwartungen nicht unterlaufen, als Box oben drüber zu schreiben. Ja, okay, gut, danke. Also, ich muss raus.
Moritz ist sprachlos und damit verabschieden wir uns für heute. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss, du Dings, ich weiß nicht mehr.
Ciao.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.